Gestern Erstbesucher, wir haben kürzlich eine Serie gestartet mit diesem Titel, Die Schlüssel zum Himmelreich. Und ich wiederhole das immer wieder, es ist bei einer Serie ratsam, sich die vorangegangenen Predigten auf unserer Webseite runterzuladen, damit da ein Faden draus wird, ein roter. Schlüssel zum Himmelreich. Hier eine ganz kurze Wiederholung zu den ersten drei Predigten dazu. Schlüssel zum Himmelreich, das bezieht sich alles auf diese konkrete Frage, die Jesus an seine Jünger stellte. Er fragte, wer sagen die Menschen, der ich sei? Das war unser Thema und unser Männertreffen, das wir hatten. Wer sagen die Menschen, der du bist? Wer sagen die Leute, wer ich bin? Was haben wir für einen Ruf? Und Petrus, der Sprecher der Gruppe, antwortet, und er gibt eine Antwort, die nicht Fleisch und Blut ihm offenbart haben, sondern Gott selbst. Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete, und auf diesen Fels, eben dieser Offenbarung, werde ich meine Gemeinde bauen. Wir haben intensiv eine ganze Predigt damit verbracht, darüber zu sprechen, dass unser legaler Eintritt, unser Zutritt ins Himmelreich, einzig von dieser alles entscheidenden Frage abhängt. Wer sagen wir, wer Jesus ist? Unsere persönliche Ewigkeit hängt an dieser Antwort, auf diese eine alles entscheidende Frage. Wer sagst du, ist Jesus Christus für dich? Wir werden nicht irgendwann an der Himmelspforte stehen und interviewt werden. Was hast du alles Gutes getan? Was hast du alles Schlechtes getan? Es wird keine Waage geben von Gut und Schlecht und was weiß ich alles, sondern alles entscheidet sich an der Frage, wer ist Jesus Christus für dich? Ist er dein Erlöser, dein persönlicher Erlöser? Unsere persönliche Ewigkeit hängt daran ab. Dann sagte Jesus, er wolle Petrus die Schlüssel zum Himmelreich geben. Und ich habe vorhin auch mit einer Dame gesprochen, die aus dem Katholischen kommt. Sie wird mir das vergeben, wenn ich jetzt sage, als Jesus sagt, ich gebe dir die Schlüssel zum Himmelreich, das war nicht die Ernennung zum ersten Papst. Das ist nicht nur meine Auslegung. Er meinte mit diesen Schlüsseln weitere Offenbarungen, die uns das Himmelreich erst aufmachen. All die Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat. Alles, was es an Verheißungen gibt, alles, was Gott irgendwo da draußen hat für uns, hängt davon ab, dass wir Offenbarung bekommen. Ohne eine Offenbarung, nur mit Kopfwissen, nur mit einer Annahme, es könnte vielleicht oder was weiß ich, wirst du kein Prinzip der Bibel wirklich verstehen und es wird nicht wirksam werden für dich. Und nachdem wir das geklärt haben, haben wir begonnen, uns diese Schlüssel der Offenbarungen anzusehen, einige davon. Anhand der Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium, wo ein Engel Maria erscheint und ihr eine Botschaft mitteilt. In Lukas 1 lesen wir, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau. Und wir haben das ziemlich klar geklärt, ich lege ganz großen Wert darauf, eine Jungfrau, nicht eine junge Frau, Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Haus David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadeter, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede. Ihr wisst, sie ist nicht über den Engel erschrocken, sie erschreckt über die Rede. Und sagt, was für ein Gruß ist das denn? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Sie war Jungfrau. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist, nicht der Josef, wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Darum hätte sie ein Kind von Josef empfangen, das hätte nicht Sohn Gottes genannt werden können. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Und dann hatten wir uns aus diesem ganzen Zusammenhang den ersten und bedeutendsten Schlüssel angesehen. Sei gegrüßt, du Begnadeter, der Herr ist mit dir. Und wir haben gelernt, wir sind in seinen Augen, in Gottes Augen. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, bist du hochgradig favorisiert. Du bist die Nummer eins auf seiner Liste. Glaube ist ein Schlüssel zum Himmelreich. Und neben dem Heilsplan, zu glauben, dass Gott für dich ist, ist der wohl wichtigste Aspekt überhaupt. So viele Christen kommen nie in ihre Bestimmung, nie in ihre Berufung, weil sie ein Leben leben, wo sie konstant denken, Gott ist nicht zufrieden mit dir. Und aus diesem Verständnis heraus wursteln wir uns durch unser Christenleben. Wir sind ewig unzufrieden über uns selbst. Wir haben immer das Gefühl, Gott mag mich nicht. Und du musst dir was verdienen. Das ist Religion, haben wir gelernt. Religion fordert Verdienste. Das Ende aller Religion ist was? Meine Frau ist die Einzige, die aufgepasst hat. Ich wiederhole die Predigt. Nächste Predigt sind noch zwei, dreimal. Das Ende aller Religion ist Gnade. Es macht alles kaputt an eigenen Werken. Es zerstört alles, worüber wir überheblich sein könnten. Es macht alles zunichte, wo wir uns brüsten könnten und sagen, hier, guck dir meinen persönlichen Lebenswillen an, meine Hingabe und was weiß ich. Das ist alles nur Gnade. Gnade macht Religion zunichte. Okay, der zweite Schlüssel, den wir uns dann angesehen haben, lautete Empfangen. Empfangen ist die Fähigkeit, innerlich das aufzunehmen, was Gott für dich hat und was Gott mit dir vorhat. Wir haben unser Herz mit einer geistlichen Gebärmutter beschrieben. Was immer mit dem Herz empfangen und erfassen kannst, das kannst du auch tun. Und lass nicht zu, dass jemand anders als Gott die Eizelle deiner geistlichen Gebärmutter befruchtet. Lasst uns von Gott den Traum, den er für dich und mich, den er für unsere Gemeinde hat, empfangen. Und der dritte Schlüssel, den wir uns angesehen haben, wie wir hineinkommen in ein Nichts ist unmöglich Leben, das war, bring Jesus zur Welt. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Bleib nicht 15 Jahre schwanger mit Jesus. Bring ihn in deine Welt. Wie viele Christen leben hier, auch in unserem Land, die Jesus verborgen halten? Der liegt daheim in der Krippe. Wenn sie auf die Arbeit gehen, haben sie ihn nicht dabei. Wenn sie unterwegs sind, haben sie ihn nicht dabei. Wenn sie im Urlaub sind, haben sie ihn nicht dabei. Daheim und sonntags morgens. Bring ihn zur Welt. Meine persönliche Beobachtung als Mann ist, dass es besonders für Frauen, die ein Kind auf die Welt gebracht haben, ein absolut erhabenes Gefühl ist, wenn sie mit dem Kinderwagen spazieren gehen. So Mütter, beobachte mal so Mütter, die gerade ein Kind gekriegt haben, wenn die das erste Mal so mit dem Kinderwagen unterwegs sind, was für ein Gefühl das ist. Wenn man dann bei der Nachbarin mal stehen bleibt und gestattet ihr mal einen Blick in den Kinderwagen. Und wenn die Leute hinterm Vorhang neugierig rausschauen, wenn man mit dem Kinderwagen vorbeikommt, wow, das ist ein erhabenes Gefühl. Genauso sollten wir mit Jesus umgehen. Ihn in die Welt bringen, dass Leute gucken, was ist da im Kinderwagen. Okay, das hatte ich gar nicht in meinem Konzept alles. Lasst uns Jesus in unsere Welt bringen. Vergangene Woche haben wir von der Heilung der 10 Aussätzigen gehört. Wir haben gehört, irgendjemand hat diesen 10 Aussätzigen Jesus in ihre Welt gebracht. Jemand war möglicherweise Zeuge gewesen, wie Jesus die verstorbene Tochter des Synagogenvorstehers auferweckt hat. Und vielleicht Zeuge geworden, wie er vorher noch eine blutflüssige Frau geheilt hat. Von dieser Sache heißt es, die Kunde davon hatte den Aussätzigen Hoffnung und Heilung gebracht. In Markus 5, und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren, hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hat ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus hörte, kam sie in die Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Die Frage ist zunächst, hätte sie sich auch mühsam in der Menge einen Weg zu Herodes gemacht, wenn sie gehört hätte, er ist in der Stadt? Hätte sie sich einen Weg zu Pontius Pilatus gebahnt, wenn sie gehört hätte, er wäre in der Stadt? Nie und nimmer. Was hätte Herodes oder Pilatus für sie tun können? Nada, gar nichts. Aber als sie hört, dass Jesus in der Stadt ist, bang, Glaube zündet in ihr. Ich habe von ihm gehört, Jesus kann heilen. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich gesund werden. Woher wusste sie, dass Jesus Kranke heilt? Weil jemand Jesus in ihre Welt gebracht hat. Aber wer? Bei der Frage sind wir letzte Woche stehen geblieben. Wer hatte Jesus in die Welt dieser blutflüssigen Frau gebracht? Wie war eigentlich ihr Name? Die Bibel beantwortet diese Frage gar nicht. Aber ich verrate euch was. Ich kenne die ganze Geschichte. Will sie jemand hören? Die ganze Geschichte, ich meine, was da wirklich passiert ist, meine Version. Okay. Erstmal, ihr Name war Martha. Diese blutflüssige Frau hatte einen Namen, das war Martha. Und zum ersten Mal hat sie von Jesus im CDA gehört. Der CDA ist der Club der Abgehängten, draußen vom Stadtrand. Das heißt, sie hatte 12 Jahre Blutfluss und hatte viel erlitten von vielen Ärzten. Interessanterweise, das habe ich noch nie darüber nachgedacht, heute Morgen habe ich mich noch mal hingesetzt mit dem Predigt. Sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und ich dachte so bei mir, Frauenarzt vor 2000 Jahren, wie sah da die Praxis aus? Welche Instrumente gab es da? Sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten. Und dann hatte sie all ihre Habe aufgewendet. Jetzt war sie inzwischen bettelarm und gilt jetzt endgültig als unrein. Keiner konnte ihr helfen. Und der CDA, dieser Club, war der einzige Ort, wo sie noch Freunde hat. Da hat sich alles getroffen. Die Ausgestoßenen, die Unreinen, die Deprimierten. Angefangen hat die Geschichte aber nicht mit Martha, sondern mit Elisabeth. Elisabeth ist auch Stammgast im Club. Seit 18 Jahren geht sie gekrümmt. Die Bibel sagt, sie ging gekrümmt. Die konnte sich kein bisschen aufrichten. Ich war mit Eckhart in Äthiopien gewesen. Hier auf unseren Straßen siehst du das nicht. Aber als ich mit Eckhart in Äthiopien gewesen bin, in Addis Abeba, wir haben solche Leute gesehen. Ich habe zum ersten Mal solche Menschen gesehen, die so verkrümmt waren. Ich weiß noch, was wir eine Person gesehen hatten, da sind wir im Taxi unterwegs gewesen, die auf allen Vieren gelaufen ist, auf den Händen, in der belebten Straße, einfach so, es interessiert da kein Mensch. Einfach. Diese Frau hatte dieses Leiden. Die ging gekrümmt, 18 Jahre. Kannst du dir vorstellen? Du wirst morgens wach, du krabbelst aus dem Bett, so gehst du abends ins Bett, so gehst du einkaufen, so suchst du einen Lichtschalter irgendwo. 18 Jahre gekrümmt, massives Rückenleiden. Eines Tages sitzt sie in der Synagoge und sie lauscht begeistert in der Frauenecke einem jungen Prediger aus Nazareth, der da hinten predigt. Das hört sich gut an, was der sagt. Irgendwann sieht der Prediger sie da hinten sitzen und er hält mitten in der Predigt inne und sagt, hey Frau, komm hier zu mir. Die schleicht 90 Grad Winkel zu ihm hin. Er sagt, wie lange geht das schon? 18 Jahre, sagt sie. Und die Bibel sagt, Jesus heilt sie von einem Geist der Schwäche. Es war ein Geist der Schwäche, ein geistliches Problem. Er heilt sie mit einem Wort. Ein Wort und die Frau steht auf. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Elisabeth ist aus dem Häuschen. Sie macht sich so schnell sie kann auf die Socken und läuft rüber zum Clubhaus am Abend. Und da kommt sie ins Clubhaus und kommt rein und ganz hinten in der Ecke sitzt ein alter Bekannter von ihr, das ist der gewisse Bartimäus. Er sitzt an seinem DS, dem depressiven Stammtisch. Barti ist ein mürrischer, knurriger Bursche. Das Leben als blinder Bettler ist ein hartes Geschäft. Die Leute sind knausrig, die Kinder werfen den ganzen Tag Kronkorken, leere Cola-Dosen in seinen Bettelkorb. Er wird den ganzen Tag geärgert. Als er da im Club sitzt, da hinten, und tut, was er immer tut, schlechte Laune verbreiten, geht jetzt die Tür auf und Elisabeth kommt die Tür rein. Und alle, die Elisabeth kennen und die nicht blind sind, springen von den Stühlen. Wow! Was ist passiert? Elisabeth ist immer noch fassungslos über ihre Heilung, läuft in die Ecke vom Stammtisch. Bartimäus! Mann, Bartimäus, du wirst es kaum glauben, was mir heute passiert ist. Du wirst es mir kaum glauben. Bartimäus, keine Ahnung, was du willst, Elisabeth. aber du hörst dich heute größer an. Sie erzählt ihm euphorisch von dem jungen Prediger und von ihrer Heilung. Sie bringt Jesus in ihre Welt. Der ganze Club hört zu, besonders aber Bartimäus. Der ist jetzt völlig durcheinander. Tagelang sitzt er draußen am Stadtrand von Jericho auf seinem Stammplatz und grübelt über diese unglaubliche Geschichte von dieser Heilung. Ich meine, wenn der Beruf des Bettlers was mit sich bringt, dann ist es Zeit. Viel, viel Zeit zum Nachdenken. Und da sitzt er tagelang und einige Tage später sitzt er so da und dann hört er von Weitem den ganzen Mob von Leuten, die Stadt, die Straße runterkommen. Und so innerlich denkt er, das hört sich nach mindestens 100 oder mehr Leuten an. Und als sie näher kommen, fragt er jemanden, der vorbeirennt, er sagt, was ist da los? Was ist das für eine Menschenmenge? Was geht da ab? Und da hört er auf einmal diesen Namen. Es ist Jesus. Jesus, dieser Rabbi, der heilen kann. Und als der Mob näher kommt, es kommt einfach über ihm, er kann nicht mehr an sich halten, er schreit, so laut er nur schreien kann, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Einige der Vorbeirennenden maulen ihn an, schreien also rum, du stinkender Bettler, aber er schreit nur noch lauter. Jesus, Sohn Davids, bleib stehen. Eine riesige Meute drängt sich inzwischen um Jesus. Alles grölt, alles blökt durcheinander. Das war ja keine wohlgeordnete katholische Fronleichnamsprozession. Es war Gaudi im Nahen Osten. Und für alle anderen ging die Stimme Bartimäus in der Menge unter, aber nicht für Jesus. Niemals überhört dieser Sohn Davids einen Ruf des Glaubens nach ihm. Er hält den Tross an, er sieht den Bettler an der Mauer sitzen und er sagt, ruft ihn her zu mir. Du sollst zu ihm kommen, Bartimäus. Geh zu ihm. Er sagt, du sollst kommen. Bartimäus springt auf und wirft sein Bettelgewand ab. Das ist der größte Akt des Glaubens im Neuen Testament. Der Mann ist blind. Wie soll er den Rock nochmal finden in der Menge? Er stolpert auf ihn zu, langsam, Schritt für Schritt. Jesus sagt, komm, komm. Das ist dieser Akt des Glaubens. Komm. Er hätte ja sagen sollen, nee, ich bleib sitzen. Komm du zu mir. Nein, komm. Und Bartimäus macht sich auf den Weg, blind. Und dann steht er vor Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Bartimäus ist geschockt. Oh mein Gott, denkt er, nicht nur, dass ich blind bin, jetzt habe ich es auch noch an den Ohren. Ich glaube, er hat gefragt, was er mir tun soll. Er sagt, Rabbi, ich bin blind. Mach, dass ich sehen kann. Und Jesus sagt zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Was kann ich euch noch berichten? Am selben Abend steigt die Megafede im CDA. Jetzt, wo Barti wieder sehen kann, hat er sein Bettlergewand wieder gefunden, hat es bei eBay versteigert, jetzt gibt er einen aus. Er hat sie noch nie gesehen. Aber irgendwann am Abend geht die Tür auf und da hört er diese vertraute Stimme. Und als sie näher kommt, erkennt er sofort, wer es ist. Er sagt, Elsbeth, Elsbeth, ich bin auch Jesus begegnet. Ich habe ihn getroffen, er hat mich geheilt, ich kann sehen. Und wow, ich wusste gar nicht, was für ein guter Sinn das Mädel du bist. 2 Stunden später geht die Tür auf und Martha, dieses kleine, blasse, blutarme Frauchen, kommt die Tür rein. Und sie denkt, sie träumt. Elisabeth und Bartimäus tanzen im Walzer. Und jetzt bringen sie alle beide Jesus in die Welt. Martha, er hat uns geheilt. Wenn du ihn triffst, geh zu ihm, er wird auch dich helfen. Wenn du den Saum seines Gewandes berührst, du wirst geheilt, ich sag's dir. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Naja, ihr wolltet wissen, wie die blutflüssige Frau von Jesus gehört hat, jetzt wisst ihr es. Bring Jesus zur Welt. Lass die Menschen wissen, wer er ist. Versteck ihn nicht, als ob er ein uneheliches Kind wäre. Bring ihn zur Welt. Der 4. Schlüssel. Das ist das eigentliche Thema für heute. Sei ein Segen. Sei ein Segen. Epheser 1 sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Jesus zu empfangen heißt, Segen zu empfangen. Jesus in die Welt bringen bedeutet, Segen in diese Welt zu bringen. Um Gottes Willen, sei nicht eine Last für Menschen, sei ein Segen. Wenn es in deiner Macht steht, tu Gutes, tu Menschen Gutes. Tu mehr, als Menschen von dir erwarten würden. Mach deine Augen auf und sieh, wo du ein Segen sein kannst. Und es gibt genug zu tun da draußen, da bin ich überzeugt. Gott hat enormen Gefallen daran, wenn wir Menschen segnen. Lasst uns als Gemeinde ein Segen sein. Wir sind noch nicht so weit, aber wir gehen in diese Richtung, dass wir auch als Gemeinde irgendwann mehr Verantwortung übernehmen für Nöte in dieser Stadt. Es braucht ein Rema Gottes, es braucht eine klare Freigabe. Ich bin kein Freund davon, dass man in der Gemeinde mit 40, 50 Leuten ein riesen soziales Projekt in der Gemeinde anschiebt, wo die Ressourcen und die Power und alles fehlt. Wenn man eine ganz junge Gemeinde hat, von Australien kam damals in der Hindemithstraße, beziehungsweise in der Krämerstraße war das noch, als freie Christengemeinde waren wir in der Krämerstraße exakt im Rotlichtbezirk dort. Und wir waren 30, 40 Leute. Und dann haben wir gesagt, wir sind gerettet, wir sind gesandt, um diesen Prostituierten und diesen Strip-Leuten hier zu dienen. Das war ein Fehler. Wir haben mit unseren paar Männchen, die wir waren, 95% aller Energie da reingesetzt. Und die Früchte waren hoffnungslos. Es ist einfach nur, wenn ein guter Wille da ist und eine Idee da ist, aber das ist nicht das, was Gott hat. Wir müssen einfach abwarten, bis die richtige Zeit kommt, wo Gott uns sagt, so, und jetzt ist Power, Ressourcen, alles da und jetzt fangt an. Aber es ist keine Frage, dass wir auch als Gemeinde nicht irgendwann in die Nöte dieser Stadt hineinwirken. Es ist keine Frage. Das ist ein Grund, warum ich gerne auch eine große Gemeinde schon immer bauen wollte. Weil du eben Ressourcen und Power hast, die eine kleine Gemeinde gar nicht aufbringen kann. Ein Segen sein, als Gemeinde. Phil Prinkle erzählte vor vielen Jahren auf einer Konferenz die Geschichte von einem jungen Ehepaar. Die waren samstags getraut worden und saßen am nächsten Morgen, sonntags, Oxford Falls, im Gottesdienst. Es ist gut, im Gottesdienst zu sein. Ich als Pastor sage dir, du solltest möglichst niemals einen Gottesdienst versäumen. Ich gebe dir zweimal frei, einmal wenn du heiratest und am Tag deiner Beerdigung, aber ansonsten bist du im Gottesdienst. Dieses junge Ehepaar, und das war die Ausnahme, dieses junge Ehepaar hat geheiratet an dem Tag davor. Als die Bekanntmachungen gegeben werden, gratuliert man auch diesem jungen Ehepaar von vorne. Phil Prinkle ruft sie nach vorne und hat sie vorgestellt der Gemeinde, hey, das ist so und so, und die haben gestern geheiratet, und holt seine Brieftasche raus und drückt den beiden $100 in die Hand. Sekunden später kommen von überall Leute aus der Versammlung gerannt nach vorne und werfen dem jungen Ehepaar Geldscheine zu. Und innerhalb von 2 Minuten standen die beiden vor der Kanzel und hatten $1,500 in der Hand und die Schlüssel zu einem nagelneuen Auto. Aber jetzt, was wirklich passiert war. Wenige Minuten zuvor saßen die beiden mit der Mutter der Braut und einigen Verwandten in der hintersten Reihe. Als das Opfer eingesammelt wurde, warf das Brautpaar $50 in den Opferbeutel. Und das war so ziemlich das Letzte, was die beiden hatten. Das war der Grund, warum sie nicht auf der Hochzeitsreise waren, weil sie kein Geld hatten. Die Mutter der Braut hasste die Gemeinde. Sie weiß ja um die finanzielle Situation. Und als sie mitkriegt, wie ihre Tochter ihre letzten $50 ins Opfer wirft, ist es ganz aus. Sie ist da hinten nur noch am Geifern. Ich habe schon immer gewusst, dass mein Kind, meine Tochter hier nur abgezockt wird. Hier geht es nur um Geld. Aber dann sieht sie zu, wie die Gemeinde den beiden $1,500 zusteckt. Und als sie auf ihren Platz zurückgehen, besitzt ihre kleine Prinzessin das Geld für eine Hochzeitsreise und ein funkelnagelneues Auto. Die Mutter hat einen kleinen Zusammenbruch da hinten. Und sie und 4 weitere Verwandten bekehren sich und geben an diesem Morgen Jesus ihr Leben. Und soweit mir bekannt ist, hat diese ältere Dame, die Mutter, einen Fahrdienst angefangen für Connect-Gruppen, wo sie ältere Leute einsammelt und zu einer Connect-Gruppe. Und das macht sie heute noch. Das ist über 10 Jahre oder wie lange her? Noch länger. Versteht ihr was? Ich träume von einer Gemeinde, die Segen ist. Ich bete dafür, dass wir ein weites Herz haben, offene Augen für die Not anderer Menschen und auch die Bereitwilligkeit zu segnen. sei es durch Worte, durch Taten, durch Finanzen, was immer es braucht. Und wohin ich sehe Not. Überall. Ich würde mir wünschen, dass wir als Gemeinde Eckhart noch besser unterstützen in der Zukunft. Für seinen Dienst in Äthiopien. Dass wir Zini besser unterstützen. Ich wollte es noch nicht, öffentlich machen, aber seit einiger Zeit sehe ich in Ballan ein Gebäude. Ballan, Rumänien, Bernd-Ruschel, Kinderzelt. Ich sehe ein Gebäude, da ist unser C3-Logo dran. Ich weiß nicht, ob es ein Waisenhaus ist, ein Kinderheim ist, eine Schule. Irgendwas sehe ich, wo wir irgendwann als Gemeinde so ein Ding dort anschieben werden, wenn die Zeit da ist. Kann sich das irgendjemand vorstellen? Ist irgendjemand da, der sagt, wow, das hört sich nicht schlecht an. Wir alle haben nur ein Leben auf dieser Welt. Und wenn du mal 60 bist, wie ich jetzt, die Zeit geht rasend schnell rum. Wir haben nur ein Leben. Und irgendwann gehen für jeden von uns hier auf dieser Welt die Chancen des Lebens zu Ende. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Schindlers Liste gesehen hat. Es ist ein Film mit einer berühmten Geschichte und einem außergewöhnlichen Mann, Oskar Schindler, der im Dritten Reich trotz enormer Risiken vielen, vielen Juden das Leben rettete und für zahllose Menschen ein Segen wurde. Aber von allen ergreifenden Dingen, die der Film zeigt, gibt es eine besondere Szene, die sich in mein Gedächtnis eingegraben hat, bis 2 Meter tief. Und die ich über die Jahre immer wieder bei Predigten in all unser Gedächtnis bringe. Leider hat es nicht geklappt mit dem Clip. Holen wir mal nach. Aber es ist diese Szene, wo der Krieg zu Ende ist. Und Oskar Schindler sich von diesen Juden verabschiedet, denen er das Leben gerettet hat. Und als er da Abschied nimmt, ziehen offenbar mehrere Jahre seines Lebens in einem Moment an ihm vorbei. Und er sucht unter Tränen Vergebung für das, was er noch hätte tun können und die Leben, die er noch hätte retten können. Die Szene geht mir jedes Mal tief unter die Haut. Und ich möchte nicht eines Tages vor Gott stehen und mein Film läuft ab und alles, was ich sehe, sind verpasste Gelegenheiten, wo ich Menschen hätte Segen sein können und ich war es nicht. Wir können nicht allen Segen sein, auch die Band nicht. Wir können nicht jeder Not begegnen, aber mach die Augen auf für die Gelegenheiten, wo Gott dir Menschen zeigt, die Hilfe bräuchten. Lasst uns die Augen aufmachen. Ich habe diese Woche mit Andreas Lamschek telefoniert. Andreas kenne ich jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, seit 84, 85. Andreas ist ein Eigenbrötler. Es ist ein introvertierter Mensch einfach, der schwer Kontakt findet. Und auch bei uns in der Gemeinde hat er nie richtig angedockt. Kam auch relativ unregelmäßig die letzten Jahre in die Gemeinde. Aber für mich gehört er immer noch dazu. Und ich weiß noch, dass ich vor einigen Monaten euch erzählt habe, ich habe einen Anruf gekriegt. Und seine Schwester war am Telefon und sagt, Manfred, ich bin hier im Stadtkrankenhaus, Andreas liegt im Sterben. Der hat einen Darmdurchbruch gehabt, der Körper war vergiftet und ich bin ins Krankenhaus gefahren. Und als ich ins Krankenzimmer kam, meine Güte, da waren 8, 9 Ärzte, standen um ihn herum und alles hat nervös und diskutiert und Instrumente und was weiß ich alles. Und man konnte davon ausgehen, dass Andreas stirbt. Hat eine Riesenoperation gerade gehabt und was weiß ich alles. Und ich habe noch für ihn gebetet. Und dann bin ich wieder raus, habe dann mit der Schwester gesprochen noch. Mutter war auch da. Und bin nach Hause gefahren und im Prinzip war es ein Abschied nehmen. Und dann habe ich am nächsten Tag einen Anruf gekriegt. Und Angelika, seine Schwester, sagte, du stell dir vor, die haben gestern im OP-Raum noch irgendwo eine Idee gehabt. Es gibt in Kassel eine Klinik, weil sein Problem, das er hat immer Herzprobleme gehabt. Und durch diese Vergiftung, die er jetzt plötzlich im Körper hat, hat das Herz angefangen zu rasen und die haben das nicht mehr runtergekriegt. Er hat einen Puls gehabt von, keine Ahnung, es hat getobt in ihm und sie haben es nicht mehr geschafft, den Puls zu beruhigen. Und dann haben sie aber irgendeinen Spezialisten angerufen in Kassel Und das Ende vom Lied war, er wurde mit dem Helikopter auf dem schnellsten Weg dorthin gebracht und man hat ihm irgendeinen Herzschrittmacher oder was eingesetzt. Das ist ziemlich einmalig im ganzen Land. Und er hat das überlebt. 2 Tage später ruft mich Angelika wieder an. Sagt, das Herz schlägt, er wird leben, aber er hat massive Durchblutungsstörungen gekriegt. Die ganzen Hände werden schwarz, die Füße. Und die Ärzte sind ernsthaft zu überlegen, wenn sie ihn endgültig retten könnten, dann nur, wenn sie ihm Beine und Arme amputieren. Das ist übel. Mann, ich dachte so, ich weiß gar nicht, ob ich so leben wollte. Ein paar Tage später ruft sie wieder an, sagt, du, er ist über dem Berg. Die haben es geschafft, mit Sauerstoff und was weiß ich alles, die Hände wieder so weit hinzukriegen. Und ein Bein. Aber das rechte Bein mussten sie ihm abnehmen. Ging kein Weg dran vorbei. Dann war er in Reha gewesen. Ich habe ihn besucht, in Bad König 2-mal. Da ist er nach Bad Ob gekommen. Jetzt ist er in Hanau irgendwo, hier in Lindenau da hinten irgendwo. Auch in Reha. Und ich habe ihn diese Woche angerufen. Wir haben telefoniert. Und er sagt, das ist ein Wunder passiert. Weil seine ganze Situation, Frührentner und, seine ganzen Probleme, Sozialhilfeempfänger, dem ist das Leben aus der Hand geglitten. Und durch irgendwelche, das ist ein Wunder, sagt er, ich habe eine Wohnung bekommen in Großauheim. Und wenn die Reha vorbei ist, kann ich dort einziehen. Das ist hier hinten irgendwo, die Feuerwehr ist, ein Spitzenweg. Und ich weiß ja um seine persönliche Situation. Seine Schwester hatte mir schon am Telefon gesagt, dass wir ein paar Mal telefoniert haben. Also ist hier Andreas in seiner ganzen Not, die er sowieso hat, körperliche Dinge. Er fragt sich halt, wie geht es weiter jetzt? Ja, von was will ich leben? Wie geht das? Ich habe kein Geld, ich habe gar nichts. Und ich meine, sie hat so ein bisschen durchblicken lassen. Er ist aber doch bei euch in der Gemeinde. Meine Güte, er war jetzt nicht das Mitglied, das hier vorne steht sonntags. Und viele von euch kennen ihn vielleicht, höchstens vom Sehen. Aber ich dachte in meiner Vorbereitung so drüber nach. Wäre das mal ein Signal, wenn wir nach dem Gottesdienst jetzt, wenn wir hier rausgehen, ich habe unseren Ordnern gesagt, die sollen da draußen einen Eimer hinstellen, dass wir was zusammenlegen für ihn und dass wir ihm die Wohnung einrichten, weil er nichts hat. Wäre das ein Gedanke? Einfach mal so. Woher wissen wir, dass seine Schwester, die ja überhaupt nicht Gemeinde, nur Weihnachten da ist, woher wissen wir, dass seine Schwester nicht so ein Erlebnis hat wie die Mutter von dieser Braut hier und sagt, das ist unfassbar. Das haben die gemacht für meinen Bruder. Was für ein Zeugnis. Diese Frau kennt 150 Leute in Großauheim. Ich sage es jetzt nicht schon wieder berechnend. Am Ende des Tages sollte unsere Motivation sein, wir helfen jemandem aus einer Not. Oskar Schindler gesehen hast, die Juden sagen, ein Leben gerettet, ist das Leben der ganzen Welt gerettet. Einmal so ein Signal setzen. Zweiter schwierige Fall, den wir haben, unser Heinz Hünzler. Habe ich auch die Woche im Krankenhaus besucht, ist im Vinzenz-Krankenhaus. Und Heinz ist ein armer Kerl, wirklich wahr, ich kann es nicht anders sagen. Es ist traurig alles. Seine Familie, seine Kinder, alle haben Kontakt abgebrochen. Er war an Krebs jetzt erkrankt und ist jetzt operiert worden diese Woche. Und er wird wohl auch in der Frührente enden. Und keiner besuchte ihn, außer Klaus Dauderich und der Jürgen Weider und ich und noch die Anke, noch 2, 3 Leute. Wir sind seine Familie geworden. Der hat niemand mehr außer uns. Von daher, wenn wir da draußen in den Eimer was reinwerfen, ich würde sagen halbe halbe, was denkt ihr? Wollen wir das machen? Ich bin stolz, euer Pastor zu sein, ich sag's euch. Und Gott wird uns das zurückerstatten. Er sieht das Verborgene unserer Herzen. Ich möchte euch einladen, für einen kleinen Moment die Augen zu schließen. 2 Dinge haben wir heute nochmal betrachtet. Einmal Jesus in die Welt zu bringen und einmal Segen zu sein. Beweg jetzt für ein paar Sekunden in deinem Herzen, was bedeutet das für mich? Wo fehlt mir der Mut, Jesus in die Welt zu bringen? Wir müssen den Leuten nicht Jesus Christus und das Evangelium um die Ohren klatschen. Wir werfen keine Perlen vor Säue. Aber wir sollten dennoch sagen, der Halt in meinem Leben, der Sinn in meinem Leben ist Jesus Christus. Punkt. Seinen Namen bekennen, wenn es dran ist. Vielleicht zeigt dir Gott gerade jetzt einige Dinge, wo er sagt, da kannst du ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Vielleicht sagt er dir auch, du solltest hier und da in deinem Leben was verändern. Weil sonst nimmt dir keiner ab, dass du Christ bist. Ihr versteht, was ich meine. Und vielleicht zeigt dir Gott irgendwas, wo er sagt, sei doch ein Segen. Du kannst es. Du kannst es. Ich sage euch, da draußen sind Leute zu Hunderten und Tausenden, die sterben für eine Umarmung. Menschen, die sterben, dass irgendjemand ihnen mal sagt, ich mag dich, du kannst es, du schaffst es. Hunderte, auch in unserem Umfeld, die es vom Hocker hauen würde. Christine Prinkle hat mal gesagt, eine wirkliche warme Umarmung ist oft mehr wert wie eine Prophetie. Danke, Herr. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir deine Kinder sind, dass du uns Jesus gegeben hast, dass unser Leben Sinn, Bestimmung und Zweck hat, dass wir nicht Zufall sind. Und wir danken dir, dass alles, was wir hier auf dieser Welt tun, ein Stück weit in die Ewigkeit hinein ein Echo haben wird, Herr. Und Herr, wir wollen Segen sein. Wir wollen Jesus in die Welt bringen. Wir wollen Segen sein für Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir wollen mehr tun, als sie von uns erwarten. Und wir danken dir. Du hast gesagt, lasst die Menschen eure Werke sehen, damit sie Gott verherrlichen. Und das wollen wir tun. Und ich bete, Herr, dass die Gemeinde weiter wächst, dass wir eine einflussreiche Gemeinde werden. Eine Gemeinde des Überflusses. Eine Gemeinde, die Projekte und Dinge starten kann, von denen wir heute noch träumen, Herr. Dafür danken wir dir. Begleit uns auf dem Weg. Hilf uns, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du heute hier bist und du hast selbst noch niemals Jesus Christus eingeladen, in dein Herz zu kommen, dann lade ich dich ein, das gerade jetzt zu tun. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Wir werden nicht als Christen geboren, wir werden nicht als Christen irgendwo religiös hineinerzogen, sondern es ist eine persönliche Entscheidung, die jeder Einzelne von uns treffen muss. Wir haben vorhin gehört, dass Jesus zu Bartimäus sagte, was soll ich dir tun? Und Jesus steht genau jetzt hier vor der Tür deines Lebens und er sagt, was soll ich dir tun? Und jetzt sage ich dir was, öffne diese Tür für ihn und sag, was sollst du für mich tun? Rette mich, Jesus. Vergib mir meine Sünden. Alles, was ich in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, alles gebe ich dir jetzt hin. Vergib mir, rette mich. Und ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst, wenn du das bist, wenn gerade jetzt irgendwas zu dir spricht. Kannst du kurz die Hand heben? Ist irgendjemand hier? Du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Ist jetzt eine gute Gelegenheit. Ich lade dich ein nach dem Gottesdienst gleich. Wir singen noch ein Lied und nachher wird unser Prayerworks-Team hier sein. Auch wenn du nicht den Mut hattest, jetzt deine Hand zu heben, ich bin hier und unser Gebetsteam ist hier. Geh nicht nach Hause, ohne dass du im Kinderwagen nach Hause gehst, mit Jesus da drin. Bring ihn in die Welt. Amen.